Ja, ich darf euch jetzt noch den Predigttext vorlesen oder den Bibeltext, worauf dann die Predigt basiert, aus Nehemia 1, 4 bis 11. Als ich das hörte, setzte ich mich hin und weinte. Ich trauerte tagelang, fastete und betete. Ach Herr, du Gott des Himmels, du mächtiger und ehrfurchtgebietender Gott, du hältst deinen Bund mit uns und erweist Gnade denen, die dich lieben und nach deinen Geboten leben. Verschließe deine Augen und Ohren nicht, wenn ich zu dir flehe. Tag und Nacht bete ich zu dir für das Leben der Israeliten. Du bist unser Herr, ich bekenne dir, dass wir gegen dich gesündigt haben, auch ich und meine Verwandten. Wir alle haben schwere Schuld auf uns geladen. Wir hielten uns nicht an die Gebote und Weisungen, die dein Diener Mose von dir bekommen hat. Aber denke doch daran, was du zu Mose gesagt hast. Wenn ihr mich verlasst, werde ich euch unter die fremden Völker zerstreuen. Wenn ihr aber wieder zu mir umkehrt und meine Gebote befolgt, dann lasse ich euch in euer Land zurückkehren, auch wenn ich euch bis ans Ende der Erde vertrieben habe. Ich bringe euch an den Ort, wo ich für immer wohnen will. Ach Herr, sie gehören ja trotz allem zu dir. Sie sind dein Volk, das du durch deine Macht und Stärke befreit hast. Bitte erhöre doch mein Gebet und das Gebet aller, die dir dienen und dich ehren wollen. Und wenn ich beim König vorspreche, dann hilf mir, dass ich ein offenes Ohr bei ihm finde. Denn ich war der Mundschenk des Königs.
Ja, schönen guten Abend auch von meiner Seite. Ich bete mal zum Beginn der Predigt. Himmlischer Vater, vielen Dank für diesen Sonntagabend. Danke, dass wir jetzt die Zeit haben, uns mit diesem Text zu beschäftigen. Und du siehst, was jeder und jede so von uns mitbringt und was uns beschäftigt. Und ich bitte dich, dass du diesen Text und auch die Predigt dazu nimmst, wirklich in diese Sachen reinzusprechen, dass wir dir darin begegnen können. Amen. Ja, wir beschäftigen uns in diesen ersten Wochen des neuen Jahres mit einem Buch aus dem Alten Testament, dem Buch Nehemia. Und ich habe die letzte Woche schon gesagt, ich finde dieses Buch und vor allem diesen Menschen so beeindruckend, weil wir hier in Nehemia einen Menschen vor uns haben, der absolute Klarheit hat. Das ist ein Mann, der absolute Klarheit hat darüber, was er tut. Er hat absolute Klarheit darüber, was er will. Dieser Mensch hat eine Vision, er hat ein Ziel und er lässt sich von nichts von diesem Ziel abbringen. Also wir haben das letzten Sonntag schon ein bisschen ausführlicher angeschaut. Diese Geschichte spielt ja zu einer Zeit, als Jerusalem nach einer Eroberung zerstört ist. Die Israeliten sind so über die ganze Welt zerstreut. Das nennt man die Exilszeit. Und die wenigen Israeliten, die jetzt inzwischen wieder nach Jerusalem zurückkehren durften, die haben es extrem schwierig, sich so ein halbwegs normales Leben aufzubauen, eine Existenz aufzubauen. Ganz einfach deshalb, weil in Jerusalem die Stadtmauern, das heißt der Schutz der Stadt, immer noch kaputt ist. Die Stadtmauern liegt immer noch in Trümmern. Und die Perser haben ihnen verboten, die wieder aufzubauen. Das heißt, so in Jerusalem zu leben, hieß zu der damaligen Zeit in permanenter Angst zu leben. Ja, die Leute waren einfach den umliegenden Völkern und Banden völlig ausgesetzt. Das ist so der Kontext, in dem diese Geschichte beginnt. Und Nehemia, unser Protagonist, der so im Zentrum der Erzählung steht, lebt zu der Zeit in Persien, er arbeitet für den persischen König und er bekommt jetzt in den ersten Versen, die wir heute jetzt schon ausgespart haben, einen Bericht von den Zuständen in Jerusalem. Und was wir jetzt vor uns haben, ist, dass dieser Mann davon völlig erschüttert ist. Er trauert, er fastet, er betet. Das ist Kapitel 1. Ab Kapitel 2 sehen wir jetzt dann aber einen Menschen, der von hier an so mit Messerschärfe agiert. Ja, bei dem jeder Griff sitzt. Der weiß, was er tut. Schon im nächsten Kapitel wird Nehemia seinen Job, eigentlich sogar sein Leben riskieren, um bei seinem Chef die Erlaubnis zu holen, nach Jerusalem ziehen zu dürfen und die Mauer wieder aufzubauen. Und als er dann dort ankommt in Jerusalem, weiß er genau, was Sache ist. Er hat einen Plan. Ja, und natürlich sprießen dann auch die Probleme links und rechts von ihm auf. Es gibt moralische und unmoralische Angebote. Aber dieser Mensch lässt sich durch nichts von seinem Ziel abbringen. Er will diese Menschen in Sicherheit bringen. Er will ihnen ein besseres Leben ermöglichen. Er weiß, wo er hin will. Er weiß, wo er hin soll. Man könnte auch sagen, er weiß, wozu er berufen ist. Vor ein paar Tagen hat eine gute Freundin von mir von einem ihrer Freunde erzählt. Und dieser Freund ist Fotograf und ist so viel in Nachkriegsgebieten unterwegs, fotografiert also sozusagen die Situation und die Menschen, die den Krieg überlebt haben, dokumentiert viel Leid, ist immer wieder dort unterwegs. Und sie meint dann so zu mir, er wohnt eigentlich in Berlin, Dieser Freund von ihr, aber er hält es in Berlin nie lange aus, weil er einfach sagt, sobald er hier ist, drehen sich die Gespräche immer nur um Kleidung, Clubs und die letzten Dates. Ja. Und das bildet für ihn einfach so einen krassen Kontrast zu den Menschen, Schicksalen und Situationen, die er sonst so vor der Linse hat und wem er so begegnet in diesen Nachkriegssituationen. Da geht es um Leben und Tod, da geht es um so ganz existenzielle Fragen. Das heißt, jedes Mal, wenn er in Berlin ist, sagt er, fühlt sich das alles so belanglos an. Ja. Das kann so irgendwie nicht gewesen sein, was so die Menschen um ihn herum beschäftigt. Und er will für sich einfach immer wieder so einen Unterschied machen und zieht deswegen immer wieder los, hält es nicht lange in Berlin aus. Und wir haben das dann so ein bisschen hin und her diskutiert, diese Freundin von mir und ich, weil man kann das natürlich auch kritisch sehen. Ja, also wir haben dann so ein bisschen diskutiert, was daran jetzt inspirierend ist an diesem Typen und was vielleicht auch nicht so gesund ist an dem, was wie er das so sieht. Aber mich hat diese Geschichte doch so ein bisschen an Nehemia erinnert. An Nehemia erinnert und an dieses Gefühl, das ich auch bei Nehemia habe, dass es in seinem Leben irgendwie um mehr ging. Dass er irgendwie auf eine stärkere Weise nochmal seinen Platz gefunden hat, als ich das vielleicht habe. Das heißt, darum soll es in dieser Serie gehen. Ja, es soll darum gehen, wie wir unseren Platz finden. Man könnte auch sagen, wie wir vielleicht für etwas leben können, aus einer Vision heraus leben können und damit natürlich auch irgendwie, wie wir herausfinden können, was Gott mit mir vorhat, was Gott mit uns vorhat. Darum wird es immer wieder gehen. Jetzt sind wir ja noch ganz am Anfang dieser Geschichte von Nehemia und damit sind wir auch so ein bisschen an der Frage, wie das Ganze für ihn überhaupt angefangen hat. Also wie kam er denn zu dieser Klarheit, die ihn jetzt in den nächsten Kapiteln so begleitet? Wie ist er denn zu seiner Berufung gekommen, könnte man fragen. Und dazu will ich jetzt gerne mit euch diesen Text anschauen, weil ich glaube, dass dieser Text, dieses Gebet hier, eine Art Schlüssel dafür ist, für das, was Nehemia dann anschließend tut. Ich würde sagen, hier in diesen Zeilen wird so eine Grundlage gelegt, auf die in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren er immer wieder zurückkommt. Grundlagen, die ihm geholfen haben, Klarheit zu bekommen, seine Berufung zu finden. Und zwar würde ich sagen, dass der Text uns nahelegt, dass der Nehemia im weiteren Verlauf der Geschichte solche Klarheit hat. Das liegt daran, was er betet, dass er betet, und wo er damit anfängt. Was er betet, dass er betet und wo er damit anfängt. Zunächst mal, was er betet. Und zwar ist es, glaube ich, an der Stelle wichtig, dass wir uns so ein bisschen tatsächlich den Text anschauen müssen. Ja, den Inhalt des Gebets. Die Frage ist, was betet hier eigentlich genau? Für was betet er hier eigentlich genau? Und dazu müssen wir uns den Text ein bisschen anschauen, also ein bisschen Textarbeit machen. Ich weiß nicht, ob euch das beim ersten Lesen gleich aufgefallen ist, aber dieses Gebet hat eigentlich 5 Teile, sind insgesamt 5 Abschnitte. Der erste Abschnitt ist eine Anrede in Vers 5. Er spricht Gott an und zählt so ein paar Eigenschaften von Gott auf. Dann kommt als nächstes eine Bitte um Erhörung des Gebets in Vers 6 und ein Bekenntnis von Schuld in Vers 7. Er bekennt Schuld für sich und fürs ganze Volk. Kommen wir gleich nochmal drauf. Dann kommt eigentlich der längste und ich würde auch sagen der zentrale Abschnitt des Gebets in Vers 8 und Vers 9. Und zwar erinnert jetzt Nehemia Gott in diesen Versen an ein früher gemachtes Versprechen. Ja, das heißt, er bezieht sich eigentlich auf eine Aussage von Gott aus dem 5. Buch Mose, schon mehrere Jahrhunderte alt, und sagt, Gott, du hast doch damals gesagt zu Mose, ja, dass wenn wir uns von dir abwenden, dann wirst du uns zerstreuen, wie das jetzt auch passiert ist. Aber du hast dann auch gesagt, dass wenn die Israeliten, wenn wir wieder zu dir zurück umkehren, dann wirst du uns zurück ins Land bringen. Dann wirst du uns wieder Sicherheit geben. Das hast du versprochen, ja. Und jetzt wenden wir uns also wieder an dich, ich wende mich an dich, bitte löse jetzt dein Versprechen ein. Das ist der 4. Punkt. Und schließlich, 5. Abschnitt, hat Nehemia interessanterweise dann nur ein ganz konkretes Anliegen. Er bittet eigentlich nur um eine Sache, Vers 10 und Vers 11, und zwar bittet er darum, dass er ein offenes Ohr vom König bekommt, wenn er bei ihm vorspricht. Und um das zu verstehen, muss ich kurz einen Spoiler machen an der Stelle. Ja, ich muss euch sagen, wie die Geschichte weitergeht. Die Idee ist einfach, dass Nehemia der Mundschenk des Königs ist und jetzt also beschlossen hat, dass er seinen Chef, also den König der Perser, den mächtigsten Menschen der Welt, darum bitten will, dass er jetzt als Nehemia, als Israelit wieder zurück nach Jerusalem gehen darf, um diese Mauer wieder aufzubauen. Und zwar am besten noch mit allen Baumaterialien, die er braucht und irgendwelchen Schutzschreiben. Also es ist so ein unglaublich riskanter Move, den er vorhat. Und er betet jetzt an der Stelle dafür, dass das gelingt. Das ist sein Gebet. Anrede, Schuldbekenntnis, Erinnerung an Gottes Versprechen, genau ein Anliegen und fertig ist die Laube. Und ich fand das ein ziemlich außergewöhnliches Gebet. Weil einerseits betet Nehemia jetzt nicht einfach darum, dass Gott eingreift. Ja, dass er den Leuten in Jerusalem irgendwie hilft, wie wir das vielleicht machen würden an der Stelle. Gott, du siehst, da gibt's ein Problem, bitte kümmere dich drum. Das macht er nicht. Andererseits aber zieht er jetzt nicht einfach los, krempelt die Ärmel hoch, weil er sagt, da ist Not, da ist ein Problem, da muss man was machen, ich mach was und Gott bitte segne das doch. Sondern ich finde, er macht an der Stelle was ganz Interessantes. Er hört von dieser Situation und das Erste, was er tut, ist darüber nachzudenken, nachzuforschen und zu beten, wie Gott jetzt diese Situation sieht, was Gott darüber denkt. Was Gott will, was Gott tun will, was Gott für ein Versprechen gemacht hat, was Gott also tun wird. Ja, er stellt fest, Gott will nicht, dass sein Volk zerstreut ist, sondern er will sie wieder zu sich ziehen. Er will sie wieder in ihr Land führen, ihnen Sicherheit geben. Das ist, was Gott will. Und von da aus stellt sich Nehemia jetzt die Frage, und was kann ich dazu beitragen? Was könnte mein Teil sein? Ah ja, stimmt, ich habe ja Zugang zum König. Ah ja, stimmt, ich könnte den fragen. Ah ja, stimmt, ich könnte ihn fragen, ob ich nicht gehen kann, um zu helfen dabei, dass die Mauer wieder aufgebaut wird. Anders gesagt, der Ausgangspunkt ist das, was Gott tun will, was Gott tun wird. Und von da aus findet Nehemia jetzt seine Rolle und wird aktiv. Und das fand ich ziemlich spannend. Denn um jetzt so seinen Platz zu finden, ja, also das, was er im Leben machen soll, sozusagen, geht Nehemia offensichtlich von einer ganz anderen Seite heran, als wir das normalerweise machen. Weil wenn wir ehrlich sind, dann machen wir das doch genau umgekehrt. Was wir die meiste Zeit machen, ist, dass wir uns fragen, was ist denn mein Platz im Leben? Ja, also was hat Gott mit mir vor? Das sind so Fragen, die die allermeisten von uns immer wieder beschäftigen. Wir fragen, was soll ich machen? Ja, was ist mein Platz mit meinem Job? Oder mit wem soll ich zusammen sein? Wen soll ich heiraten? Oder wo soll ich mich einsetzen? Wo kann ich irgendwie mithelfen? Das heißt, wir suchen und beten um Antworten auf diese Fragen, aber wir fangen dabei immer bei uns an. Es geht irgendwie um uns. Ja, wo ist mein Platz? Nehemia geht interessanterweise aber genau umgekehrt an die Sache ran. Er fragt nicht, was ist Gottes Wille für mein Leben? Wo will Gott mich haben? Wo will er vielleicht genau durch mich einen Unterschied machen? Sondern er fragt sich, was will Gott überhaupt? Was sind so seine Ziele? Wofür schlägt so Gottes Herz? Und wie kann ich jetzt diesem Willen Gottes insgesamt entsprechen? Wie kann ich was dazu beitragen, dass das umgesetzt wird? Wie kann ich sozusagen in die gleiche Richtung gehen wie Gott? Wenn man das mal vergleichen wollte, dann sieht sich Nehemia vielleicht so ein bisschen als so ein kleines Puzzleteil. Ja, also ein kleines Teilchen in einem viel größeren Bild. Das große Bild lautet, Gott will sein Volk wieder in das Land zurückholen, einen Umkehrprozess starten. Das hat Gott vor, das hat er versprochen, das wird er tun. Und Nehemia pickt sich jetzt in dieser großen Vision so einen kleinen Teil, den er vielleicht beitragen kann. Ein Puzzleteil, das er vielleicht ausfüllen kann. Und zwar, dass er vielleicht diese Stadtmauer wieder aufbauen kann, dass er vielleicht beim König vorsprechen kann. Ja? Und darauf geht er jetzt zu. Dafür betet er. Weil er die Hoffnung hat, dass er seinen kleinen Teil zu einem größeren Ganzen beitragen kann. Anders formuliert, Nehemia sucht hier nicht den ganz speziellen Willen Gottes für ihn, sondern er sucht Gottes Herz insgesamt und setzt sich dann selbst irgendwo an der Stelle ein, wo er sozusagen da mitmachen kann. Und ich muss sagen, für mich war der Text an der Stelle ziemlich hilfreich. Weil hier in meinen Augen ein Mythos offengelegt und ein Stück weit auch widerlegt wird, den viele von uns so im Kopf haben, der uns aber eigentlich quasi nur im Wege steht. Und zwar dieser Mythos, dass es so den ganz speziellen Willen Gottes, diese einzigartige Geschichte gibt, die Gott jetzt also mit mir schreiben will. Und dementsprechend hoffen und erwarten wir irgendwie die ganze Zeit, dass Gott so eines Tages auftaucht und sagt, hier ist, was ich mit dir vorhabe. Ja, hier ist das große Ziel. Du wirst die Welt verändern an der Stelle. Ja, und übrigens hier ist auch, wen du heiraten wirst und es wird ganz toll. Ja, Das gibt es übrigens nicht nur im christlichen Bereich, das gibt es auch im ohne Glaubenszusatz sozusagen. Dann sagen wir halt, ich suche noch nach meiner Bestimmung. Ja, oder ich suche noch so nach dem Job, wo ich einfach am richtigen Platz bin, wo alles passt, wo ich einen Unterschied mache. Ja, und so suchen wir auch so nach dem Partner, bei dem alles irgendwie anders ist. Mein Soulmate, mein Seelenverwandter. Wie Natasha Bedingfield das in meinen Teenagerjahren damals sehr schön besungen hat mit der Zeile: Soulmate, who knows how to love you without being told. Ja, also die Person, die genau weiß, wie sie dich lieben muss, ohne dass du es ihr je gesagt hättest. Ja, es funktioniert einfach, es klickt einfach, es passt einfach. Das ist so unsere Vorstellung. Das ist so unser Traum, aber die Realität ist natürlich, dass das Konzept bei den meisten von uns nicht zu mehr Klarheit und zu mehr Erfüllung führt, sondern eigentlich eher zu mehr Unklarheit, zu mehr Ziellosigkeit. Weil wir ja ständig unsicher sind, ob wir jetzt am richtigen Platz sind oder nicht. Also ist der Job jetzt wirklich der, wo Gott mich haben will oder der meine Bestimmung ist oder ist das nicht? Und ist der Partner jetzt wirklich die Person, mit der ich für immer glücklich werden werde oder nicht? Und ist das aktuelle Projekt oder die aktuelle Kirche oder das aktuelle soziale Dings, wo ich mich gerade einsetze, ist das das, wo ich jetzt wirklich sein soll oder nicht? Das heißt, das ist so eine schöne Vorstellung, dass es so den ganz speziellen Willen Gottes und die Bestimmung gibt und da gehen wir voll auf. In der Realität führt das Konzept eigentlich doch immer zu mehr Unsicherheit, zu mehr Getriebenheit, weil wir ständig den Eindruck haben, wir verpassen was und müssen vielleicht nochmal irgendwo Gänge schalten. Ich fand genau in dieses Ding hinein ist Nehemia so erfrischend. Ja, er ist so befreiend. Weil seine Klarheit und seine Ruhe und seine Gelassenheit mit dem, was er tut, eben nicht daher kommt, dass er genau weiß, dass er am richtigen Platz ist, weil Gott irgendwie zu ihm gesprochen hat oder er so den Masterplan irgendwo entdeckt hat. Sondern er bekommt seine Ruhe und seine Klarheit dadurch, dass er einfach an der richtigen Sache mitmacht. Dass er versucht, Gottes Willen umzusetzen, ganz gleich, ob das jetzt für ihn immer erfüllend ist oder nicht. Ganz gleich, ob der Beitrag, den er leistet, am Ende groß ist oder nicht. Er weiß, was Gott tun will, was Gott tun wird. Er kennt das Gute, das Richtige sozusagen und daran will er Anteil haben, so gut es geht. Das gibt ihm Klarheit, Ruhe und Erfüllung. Und hier ist das Brillante. Wie wir noch sehen werden, gebraucht Gott Nehemia tatsächlich ganz, ganz, ganz spezifisch. Er hat diesen Mann vorbereitet von langer Hand. Er sitzt an einer Position, wo nur er einen Unterschied machen kann. Es gibt also, im Nachhinein sieht er, es gibt irgendwie schon einen klaren Plan, den Gott für ihn hatte. Aber das sieht er erst anschließend. Und das ist auch nicht das Entscheidende für ihn. Daher kommt seine Klarheit, daher kommt seine Ruhe nicht, sondern sie kommt daher bei ihm, dass er einfach tut, was er als richtig erkannt hat. Das heißt, ich finde, die entscheidende Frage ist nicht, wo ist genau mein Platz auf dieser Welt, sondern die entscheidende Frage ist, was macht Gott in dieser Welt? Was ist ihm wichtig? Wofür schlägt sein Herz? Und wo kann ich mich da einsetzen? Wo kann ich das mit vorantreiben? Wo kann ich irgendwo so ein kleines Rädchen sein in einem viel größeren Bild? Also zum Beispiel in einer Beziehung. Klar ist es wichtig, weise und gut so einen Partner zu wählen und sich nicht völlig zu vergreifen, sozusagen. Ich habe aber den Eindruck, es ist viel entscheidender. Und es ist viel mehr, worauf Gott achtet. Und es ist viel mehr, wie so eine Beziehung auch zu einer tieferen Berufung werden kann. Ist, wenn ich diese Beziehung jetzt einfach in Gottes Sinne fülle. Das heißt, meinen Partner liebe so gut ich kann, in guten wie in schlechten Zeiten, dass ich Verantwortung für ihn oder sie übernehme und meine Verspreche halte. Denn damit nehme ich teil an etwas, das Gott sowieso tut und tun will. Nämlich Liebe zu schenken, diesem Menschen Gutes zu tun. Oder wenn man aus der Perspektive mal darauf schaut, dass man vielleicht kranke Eltern pflegen muss, obwohl man doch diese brillante Start-up-Idee hatte, die garantiert die Welt verändert hätte, dann ist das nicht das Ende aller Träume, sondern dann kann das, die Eltern zu pflegen, tatsächlich eine Berufung sein. Weil ich sehe, was Gott tut. Er sorgt sich um meine Eltern und ich kann meinen Teil dazu beitragen, indem auch ich mich um sie sorge. Das ist meine Berufung. Ein Teil von dem, was Gott tut. Das bringt uns jetzt zum zweiten Punkt. Denn das ist ja alles interessant, ja, und es ist gut, von Nehemia zu lernen und nicht so zuallererst von mir herzudenken. Aber ich finde, das löst ja jetzt noch nicht so ganz die Frage, wie Nehemia jetzt aber trotzdem zu seinem Teil kommt. Also er kennt das große Bild, alles klar, ja, aber wie kommt er jetzt trotzdem dann zu seinem Puzzleteil, zu dem, was er machen kann? Er sieht, was Gott will, und wie versteht er jetzt, was er dazu beitragen kann? Und das bringt uns jetzt zum zweiten Punkt. Zur zweiten Beobachtung, ich würde sagen, dass Nehemia Klarheit hat, liegt daran, nicht nur was er betet, sondern auch dass er betet. Und zwar bin ich an der Stelle jetzt so ein bisschen im Vorteil euch gegenüber, und zwar, weil ich den Text komplett gelesen habe, nicht nur unseren kleinen Abschnitt. Und wenn man den Text komplett liest, Kapitel 1 und 2, dann sieht man, dass da so ein paar Zeitangaben im Text drin sind. Ja, also ganz am Anfang in der Geschichte von letztem Mal, als der Bruder zu ihm kommt und sagt, wie es steht, da haben wir eine Zeitangabe. Und jetzt im nächsten Kapitel, Kapitel 2, als er dann tatsächlich vorspricht beim König, haben wir wiederum eine Zeitangabe. Und wenn man die Zeitangaben jetzt vergleicht, dann kommt man darauf, dass zwischen der Situation, wo er zum ersten Mal von der Situation in Jerusalem hört, bis zu dem Punkt, wo er in Aktion tritt, dazwischen liegen 4 Monate. 4 Monate, in denen Nehemia jetzt einfach betet, die Sache irgendwie bewegt, und das alles mal auf sich wirken lässt. Das heißt aber natürlich auch, dass dieses Gebet, das wir hier abgedruckt haben, keine einmalige Sache ist. Ja, das ist kein einmaliges Gebet, das er irgendwann einmal gesprochen hat, sondern ich würde sagen, das ist eine Zusammenfassung von den Sachen, die ihn so über die 4 Monate bewegt haben. Anders gesagt, dass er diese Klarheit hat, ja, dass er irgendwann erkennt, was so sein Teil ist, kommt davon, was er betet, klar, aber es kommt vor allem auch davon, dass er betet, dass er sich auf diesen Prozess einlässt, dass er das Thema immer und immer wieder hochholt, sich Gedanken macht, dafür betet. Und ich will an der Stelle nur ganz kurz darauf eingehen, aber ich finde schön, wie man an diesem Text hier sieht, was dieses Gebet auch mit ihm macht. Ja, wie wichtig das auch ist, dass er diese 4 Monate hat. Also eine Sache zum Beispiel, die einem direkt auffällt, ist dieses Schuldbekenntnis. In Vers 6 und Vers 7, das kommt ja so ein bisschen aus dem Nirgendwo, würde ich sagen. Ja, also die Situation in Jerusalem hat ja erstmal nichts mit ihm zu tun. Er wohnt in Persien, ist nicht sein Problem. Und dann erkennt er das ja auch, dass jetzt die Israeliten zerstreut sind. Das erkennt er als Strafe Gottes über die Stadt. Aber das ist 140 Jahre her. Das heißt, es ist keine Strafe für ihn. Man würde eigentlich eher vermuten, dass er das liest und sagt, Gott, die Leute waren damals Idioten, ja, aber heute, ich bin jetzt wieder einer der Guten und jetzt kannst du uns wieder zurückführen, das macht er nicht. Stattdessen bittet Nehemia um Vergebung der Schuld, ja, und zwar nicht nur für seine Vorfahren, sondern er bringt irgendwie auch eigene Schuld mit ins Spiel. Das heißt, man könnte sagen, er ist über diese 4 Monate beim Beten zu der Einsicht gekommen, dass in seinem Herzen auch nicht alles okay ist. Dass er in gewisser Weise vielleicht genauso weit weg ist von Gott wie seine Vorfahren. Oder um das nochmal anders zu sagen, diese 4 Monate beten, die bringen Nehemia dazu zu sehen, er ist jetzt nicht nur Teil der Lösung. Er ist auch Teil des Problems. Er ist nicht der Retter, der hier reinmarschieren kann, um die armen Kreaturen in Jerusalem zu retten, die ihr Leben nicht auf die Reihe kriegen, sondern er erkennt sich als einer von ihnen. Er stellt sich an ihre Seite, er ist Teil des Problems. Das heißt, das ist so eine Sache, die dieses Gebet mit ihm macht. Und wie essentiell das ist, wissen wir, glaube ich, alle, die wir schon mal in einer Beziehung waren, wo die andere Person gesagt hat, ich habe eine Vision für unsere Beziehung, wir müssen an unserer Beziehung arbeiten. Und diese Vision bedeutet dann, dass sie dir sagt, was du alles falsch machst in der Beziehung. Ja? Also unsere Vision könnte so viel besser sein, wenn du das und wenn du das und wenn du nicht das. Ja? Wer das schon mal erlebt hat, weiß, es ist essentiell, um eine Vision auszuführen, dass beide erkennen, dass sie auch Teil des Problems sind. Ja? Oder ich finde auch, wenn man das mal nochmal auf eine größere Ebene ziehen will, die Geschichte ist eigentlich voll mit Situationen, wo oft westliche Weiße in irgendwelche Länder eingefallen sind und dachten, sie bringen den Leuten jetzt das Paradies mit ihren Regierungsformen, mit ihrer Religion, mit ihrem Wissen. Und in der Regel haben sie alles nur noch schlimmer gemacht, weil sie eben im Gegensatz zu Nehemia nicht erkannt haben, dass sie eigene Schwächen mitbringen, dass sie irgendwie auch Teil des Problems sind. Das heißt, ich finde, diese Zeit des Gebets macht was ganz Essentielles mit Nehemia. Es bereitet ihn vor, sein Herz vor, auf das, dass er dann wirklich helfen kann. Das ist so eine Auswirkung dieses Gebets. Eine zweite Auswirkung, die sich feststellen lässt, ist, dass es ja völlig abgefahren ist, dass Nehemia überhaupt eine Chance sieht, diese Mauer wieder aufzubauen. Ja, also wir haben das letzten Sonntag schon mal genauer angeschaut, aber diese Mauer liegt eigentlich 100 Jahre brach, weil der mächtigste Mensch der Welt, der König von Persien, entschieden hat, die darf nicht wieder aufgebaut werden. Das heißt, das Ding ist eigentlich durch. Das ist außer Reichweite. Das ändert niemand. Und trotzdem wagt sich Nehemia jetzt nach 4 Monaten ran und fragt genau den, der das früher entschieden hat, beziehungsweise sein Vorgänger, ob er das jetzt ändern darf. Ja, wir kommen nächsten Sonntag drauf, ist völlig abgefahren. Aber er traut sich das irgendwie. Nach 4 Monaten hatten wir den Eindruck, ja gut, der König ist mächtig, aber Gott ist irgendwie noch mal mächtiger. Also probieren wir es mal. Das heißt, diese Zeit des Gebets, diese 4 Monate, die geben ihm Ruhe, die geben ihm die Einsicht und die Klarheit, was denn jetzt am Ende sein Platz sein kann. Jetzt ist das an der Stelle natürlich nichts Neues. Ja, also, dass zur Klarheit Ruhe hilft, ist jetzt wirklich kein Geheimnis. Und dass Beten in der Regel auch hilft, um klarer zu sehen, ist auch keine Überraschung. Das wissen wahrscheinlich die allermeisten von uns. Das heißt, ich habe mich an der Stelle gefragt, warum tun wir uns denn aber dann trotzdem so schwer? Gerade so am Jahresanfang. Warum tun wir uns trotzdem so schwer, diese Ruhe zu suchen? Sehen wir hier wieder, es ist voll gut, wir wissen, es wäre voll gut. Warum machen wir es trotzdem so wenig, uns diese Ruhe vor Gott zu suchen, zu nehmen? Und so meine erste Antwort, ganz aus dem Alltag gegriffen, ist, naja, ich habe einfach viel zu tun. Also mein Kalender ist schon relativ voll und ich komme mir einfach nicht dazu. Ich weiß nicht, wo ich das auch noch unterbringen will. Ja, und wenn ich dann doch mal zu Hause bin und so ein bisschen Zeit habe, dann habe ich auch keine Lust mehr noch zu beten und Stille zu suchen, weil ich gucke dann lieber nochmal eine Serie auf Netflix, muss mich ein bisschen entspannen. Ja. Dann habe ich aber interessanterweise über die Jahreswende einen Artikel gelesen aus dem Guardian über Zeitmanagement. Und zwar hat sich dieser Artikel mit dem Hype beschäftigt, den es um viele Zeitmanagement-Tools gibt. Die Suche danach, dass wir alle immer effektiver werden, dass wir noch mehr leisten, noch mehr arbeiten können in noch kürzerer Zeit. Und der Artikel erzählt dann zunächst mal die Geschichte von Merlin Mann. Das ist Amerikaner, vielleicht spricht man ihn auch Merlin Mann aus, keine Ahnung. Aber er ist auf jeden Fall dadurch bekannt geworden, dass er Inbox Zero erfunden hat. Das heißt, dieses System, wo man mit seinen E-Mails so umgehen soll, dass man am Ende jeden Tages keine E-Mail mehr im Posteingang hat, Inbox Zero. Und der Artikel verfolgt das dann so ein bisschen, seine Geschichte. Ja, also ich glaube 2007 hat er sich das ausgedacht und ist dann zunächst so ganz groß gefeiert als Redner, als Blogger. Er ist so der absolute Guru in den Managementkreisen. Und er hat dann irgendwann auch einen Publishing-Deal, ja, er soll ein Buch schreiben über das ganze Thema Inbox Zero, bis 2011. Völlig überraschend für alle, Merlin Mann sein Buch absagt. Und zwar ganz einfach, weil er realisiert hat, dass er ein Buch darüber schreiben wollte, wie man gut Prioritäten setzt, während er jeden Morgen die Spielzeit und Kernzeit mit seiner 3-jährigen Tochter verpasst hat, weil er ja ein Buch darüber schreiben musste, wie man gut Prioritäten setzt. Ja, und der Artikel versucht dann so ein bisschen dem Ganzen auf den Grund zu gehen. Also warum haben wir so einen Produktivitätshype? Ja, warum versuchen wir alle irgendwie möglichst immer alle Checklisten abzuarbeiten und alle E-Mails zu beantworten? Warum sind wir in so einem Hamsterrad drin, dass wir abends vorm Schlafen gehen selbst dann nochmal gucken müssen, was noch zu tun ist und immer nochmal eine Nachricht schreiben? Oder vielleicht kennt ihr das auch, dass man mit einem Freund oder einer Freundin auf einem Bierchen unterwegs ist und wenn die dann auf Toilette gehen, ruckt man kurz, ob noch eine E-Mail, eine Nachricht gekommen ist, die man vielleicht nochmal beantworten muss. Ja. Das heißt, die Frage, die der Artikel dann stellt, ist das diese Tendenz, die wir haben, immer irgendwas zu machen? Ist das nur der Drang, halt produktiv zu sein? Oder steckt da nochmal mehr dahinter? Und am Ende des Artikels hat der Autor dann eine ganz interessante Antwort auf diese Frage. Und ich habe euch das im Programmheft abgedruckt und will euch das mal vorlesen. Er schreibt: Die eigene Produktivität verkauft sich als Gegenmittel zur Geschäftigkeit. Dabei wäre es besser, wir würden sie eher schlicht als andere Formen der Geschäftigkeit verstehen. Und als solche spielt sie die gleiche Rolle, die Geschäftigkeit immer gespielt hat, Sie ist dazu da, uns ausreichend Ablenkung zu bieten, damit wir uns nicht den potenziell verschreckenden Fragen darüber stellen müssen, wie wir unsere Tage eigentlich zubringen. Wir arbeiten an unseren täglichen Aufgaben doch nur genau deshalb so viel leidenschaftlicher als eigentlich notwendig, weil es noch notwendiger ist, nicht die Zeit zu haben, um stehen zu bleiben und nachzudenken, schrieb Friedrich Nietzsche in einem Text, der sich wie eine Vorahnung unserer heutigen Zeit liest. Hast ist universell, weil jeder Mensch vor sich selbst flieht. Du kannst versuchen, deinem Posteingang Ordnung aufzudrücken, so viel du willst. Letztendlich wirst du aber der Tatsache ins Auge sehen müssen, dass es bei der Flut an Nachrichten und dem Drang, sie alle zu bearbeiten, am Ende nicht um Technologie geht. Sie sind nur Manifestationen größerer, persönlicherer Dilemmas. Welche Wege wirst du einschlagen? Welche wirst du hinter dir lassen? Welchen Beziehungen wirst du in deiner erschreckend kurzen Lebenszeit Priorität einräumen? Und bei welchen Menschen wirst du dich damit abfinden müssen, dass du sie enttäuschen wirst? Was hat am Ende für dich Bedeutung? Das ist sozusagen am Ende des Artikels dann seine These, dass wir alle so wahnsinnig beschäftigt sind, einfach aus dem Grund, weil wir uns dann nicht den Fragen stellen müssen, die aufkommen, wenn wir erstmal Zeit zum Nachdenken haben. Also wo läuft es vielleicht gerade nicht gut? Was tut mir weh? Wo muss ich vielleicht Prioritäten setzen, aber ich weiß gar nicht, wie ich sie setzen soll, weil ich gar nicht so ganz weiß, wo ich hin will? Das sind Fragen, die wir vermeiden wollen. Das heißt aber, wir stürzen uns dann in so permanente Geschäftigkeit. Wir haben ja immer was zu tun. Wir müssen immer noch mal E-Mails checken, immer noch mal E-Mails beantworten, und wenn wir es dann nicht mehr machen, dann sind wir so müde, dass wir Netflix brauchen. Hier ist genau der Unterschied zu Nehemia. Er schafft es irgendwie, sich auf diese Ruhe einzulassen. Er wird nicht einfach aktiv, er verfällt nicht in Aktionismus, er verdrängt das Thema auch nicht, sondern er betet. Er kommt zur Ruhe. Er setzt sich damit auch so den unbequemen Fragen aus. Er setzt sich mit sich selbst auseinander. Er schaut ins eigene Herz. Er setzt sich auch mit Gott auseinander und mit seinen Gedanken. Und am Ende, nach 4 Monaten, kommt er mit einer Klarheit auf der anderen Seite heraus, die ich einfach bewundernswert finde. Das heißt, dieser Text ist für uns so ein bisschen eine Einladung. Eine Einladung, in die Stille zu gehen. Eine Einladung, die Stille zu priorisieren. Ja, ich glaube, das passiert nicht automatisch. Ich glaube, dafür müssen wir hart kämpfen. Ich habe diese Woche wieder mal einen Plan gemacht, wann ich denn jetzt morgens aufstehen muss, damit ich dann auch wirklich noch am Morgen vielleicht so 10 bis 15 Minuten von Stille hinkriege. Ja? Einfach um genau das zu finden, Gott zu finden, mich selbst zu finden und so ein bisschen klarer tatsächlich in meinen Alltag zu gehen. Ich lade euch ein, in der Vortragsmusik, die jetzt dann gleich auch kommt, euch Gedanken zu machen, ob ihr vielleicht solche Phasen und Momente in euer Leben auch einplanen wollt und vielleicht auch müsst. Oder euch vielleicht auch der Frage zu stellen, warum ihr sie denn vermeidet. Welche Äxte, welche Schwächen, welche Fragen kommen denn da hoch? Und wie könnten wir die angehen? Im Gebet, im Gespräch mit Freunden, in der Seelsorge, was immer für euch passend ist. Und das bringt uns jetzt zum letzten und ganz, ganz kurzen Punkt, wo Nehemia anfängt. Weil einige von euch sitzen jetzt vielleicht hier drin und sagen, ja, Alex, ich habe tatsächlich Angst. Es ist nicht so einfach, Stille zu haben. Du weißt gar nicht, was da bei mir hochkommt. Da kommt vielleicht ganz viel Trauer hoch. Sachen, die immer noch nicht unter meinen Füßen sind. Da kommt vielleicht ganz viel Wut hoch. Über Personen, Situationen, die ich irgendwie nicht tragen kann. Da kommt vielleicht ganz viel Unsicherheit hoch und Unzufriedenheit mit mir selbst. Wie soll ich denn mit dem allem an klarkommen? Ja, wo fange ich da an? Und wenn es euch so geht, wie es mir auch ehrlich gesagt manchmal so geht, dann fand ich es ganz interessant zu sehen, wo Nehemia anfängt. Ja, weil ja, er kommt zu seiner Schuld und ja, er kommt zu Gottes Versprechen und ja, er kommt auch zu einem großartigen Plan, sein Leben zu riskieren, aber er fängt da nicht an. Sondern wo Nehemia interessanterweise anfängt, ist bei Gott selbst. Und er hat so 3 Eigenschaften für Gott, die er benennt, das heißt, die ihm ganz, ganz wichtig geworden sind. Er sagt, du bist mächtig, er sagt, du bist ehrfurchtgebietend und er sagt, du bist gnädig. Und ich musste so für mich denken, was für ein toller Ort ist das, um tatsächlich anzufangen, zur Ruhe zu kommen, Was für ein toller Ort ist das, um so mit den eigenen Schwächen und den Ängsten hinzugehen zu einem Gott, der gnädig ist, der liebevoll auf mich blickt, der Verständnis hat, der mich sieht, der mich vergibt, der mir vergibt. Wo, wenn nicht hier, können wir tatsächlich uns eingestehen, dass wir vielleicht mit dem Leben nicht klarkommen? Wo, wenn nicht hier, können wir uns tatsächlich eingestehen, dass wir immer noch diese Wut oder immer noch diese Trauer haben? Ja? Hier können wir uns selbst sein, bei Gott. Weil hier jemand ist, der uns liebt, nicht weil wir viel geleistet hätten. Nicht weil wir schon ganz klar wüssten, wo wir hingehen müssen. Sondern hier haben wir jemanden, der uns liebt, weil er selbst längst den Unterschied für uns gemacht hat, sodass er uns bedingungslos lieben kann. Das heißt, da können wir anfangen. Ich würde sagen, da kannst du anfangen. Du kannst kommen, wie du bist. Es zählt nicht, ob du deinen Platz gefunden hast oder nicht. Hier musst du nicht deine offenen Fragen mit viel Produktivität übertünchen, sondern hier können wir einfach sein. Amen.